Werbung.
Hallo, hier ist Arne von der Freiwilligen Filmkontrolle und ich habe eine kleine Empfehlung, bevor unsere eigentliche Sendung beginnt. Und zwar spreche ich von dem Film Girl, You Know It's True über Milli Vanilli. Wir erinnern uns, der größte Skandal der Popgeschichte, das Duo, das von Frank Farian erfunden und zusammengestellt wurde und von dem man später erfuhr, dass Frank Farian alles nicht nur gespielt, sondern auch gesungen hat. Und die beiden Darsteller von Milli Vanilli werden in dem Film Girl, You Know It's True von Simon Verhoeven gezeigt. Frank Farian, gespielt von Matthias Schweighöfer. Und die beiden sehr, sehr guten Darsteller, Tijan Najil und Elan Ben Ali, immer schwer zu sprechen, bieten hervorragende Leistungen als die beiden armen Tänzer eigentlich, die in diesem Film die Hauptrollen spielen und die dann in dieser Tragödie die Leidtragenden waren. Sie haben einen Grammy gewonnen, der ihnen später entzogen wurde. Und diese Geschichte erzählt Simon Verhoeven, einerseits sensibel, andererseits auch als die Burleske und den Slapstick, der es auch war. Zugleich aber eben auch die Tragödie der beiden, Fabrice Morvan und Robert Pilatus. Die Süddeutsche Zeitung schrieb über den Film, als er im letzten Jahr Premiere hatte, eine interessante Reflexion über die Natur des Oberflächlichen, und dem kann ich mich anschließen. Der Rolling Stone wiederum, also unsere eigene Zeitschrift, vergab sogar die Höchstwertung 5 Sterne, als der Film ins Kino kam. Jetzt gibt es Girl, You Know It's True auf DVD, Blu-ray und auch als Download. Ein sehr empfehlenswerter Film, und wir machen weiter mit unserer Sendung.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle im Film- und Serien-Podcast von Rolling Stone. Wir sind heute beim Kinojahr 1996 angelangt und fangen an mit Musik aus Roland Emmerichs Independence Day. Ja, ich habe den Film seit vielen Jahren zum ersten Mal gesehen, nur für diese Folge. Ich habe mich immer davon ferngehalten, war dann aber doch einigermaßen amüsiert. Es ist natürlich kein intelligenter Film, damit rennt man keine Türen ein, aber er hat irgendwie gewisse Elemente, die ich immer noch für ansprechend halte. Dieser Film fiel in eine Zeit, in die Bill Clinton Jahre, der übrigens auch bei einer Pressevorführung sehr publikumswirksam gesehen hat, wie das Weiße Haus zerstört wird durch die Außerirdischen. Das fiel in so eine Ära rein, in denen den Präsidenten sehr zugewandte Filme erschienen sind. Mal abgesehen von Mars Attacks, über den wir später sprechen. Also ich rede jetzt von Hello Mr. President, Air Force One oder auch eben Independence Day. Diese zupackenden, smarten und gut aussehenden Bill Clinton-Präsidenten. Man darf auch nicht vergessen, dies ist der Film, in dem die Präsidentengattin, die First Lady, ihn als Lügner und er sie daraufhin, also scherzhaft als Lügner und er sie daraufhin scherzhaft als Verräterin bezeichnet, also ein sehr spielerischer Umgang mit Machtpositionen. Ja, was gibt's da zu sehen? Man sieht eine Freiheitsstatue, die mit dem Gesicht im Schlamm liegt. Sowas kann sich natürlich nur Roland Emmerich ausdenken. Gleichzeitig auch so eine GI-artige, ja, wie soll man das sagen, so eine Art von Leichtfertigkeit, die Will Smith an den Tag legt als Air Force-Pilot. Er sagt, er kann es nicht erwarten, E.T. in den Arsch zu treten und alle lachen, da liegt die Welt eigentlich schon in Trümmern. Ja, ansonsten gibt es noch Hinweise auf Roswell, also sprich, ne, dass dort damals schon das Alien abgestürzt ist, dessen Technologie, UFO-Technologie sie jetzt benutzen können, um die Aliens selber zu infiltrieren. Mit einem Virus, auch mit einem Computervirus, auch ein Thema, das man damals 1996 sehr groß aufbauschen konnte, weil man nicht wusste, was Viren alles anrichten können. Am Ende gibt es dann so eine Art United We Stand-Moment, in dem alle Völker dieser Welt, auch in China und auch in den arabischen Ländern mit den USA zusammenstehen, um gemeinsam die Aliens zu bekämpfen. Die USA machen das am 4. Juli und erklären mal ebenso schnurstracks diesen 4. Juli nicht nur zum Feiertag der USA, dem Independence Day, sondern auch der Welt. Haben damit also doch noch die Welt erobert. Nicht zu vergessen übrigens, dass die Präsidentengattin tatsächlich in diesem Film stirbt, was relativ mutig ist.
Also es ist ein schauriger Film, aber ein sehr patriotischer Film, von einem Deutschen gedreht, ne? Der größtmögliche patriotische amerikanische Film. Ich weiß nicht, ich kann zu diesem Film nicht viel sagen. Ich habe ihn damals gesehen als ein Popcorn-Spektakel in einem Kino, das englische Film in Originalfassung vorgeführt hat. Ob man hier die Originalfassung synchronisierte, ist egal, weil es keine kaum Dialoge gibt. Spielt nicht eigentlich auch Jeff Goldblum mit?
Goldblum spielt den Sohn von Judd Hirsch, über den wir ja gesprochen hatten bei unserer Oscar-Folge.
Immerhin eine gute Besetzung.
Ja, ja, also klar, natürlich, also für Jeff Goldblum war das auch tatsächlich nach Jurassic Park die nächste große Rolle. Er hatte also in seinen 40er Jahren tatsächlich noch Blockbuster-Hits. Ne?
Ja, nicht zu unterschätzen. Da gäbe es eine Liste, und die gibt es natürlich, mit den Schauspielern, die den meisten Umsatz erzielt haben, ist es wahrscheinlich nicht Tom Cruise, sondern es ist Jeff Goldblum. Der, ja, der spielt in den größten Blockbuster-Filmen aller Zeiten mit. Und wenn man alles zusammenrechnet, wäre Jeff Goldblum der Umsatzmacher, nur dass die Filme den großen Umsatz nicht gemacht haben, weil Jeff Goldblum mitspielt. Aber unter anderem ist er ja in Jurassic Park. Und nicht zu vergessen in Annie Hall von Woody Allen. Ne? Das brachte dann nochmal $20,000 ungefähr.
Gut, den Film
haben wir
relativ schnell abgehakt. Es gibt diesem Film einfach nicht so viel zu sagen, außer dass er irgendwie schon ins Bewusstsein eingedrungen ist mit verschiedenen Momenten, die dann immer wieder hochkommen. Trotzdem ein Film, den man nicht unbedingt zu ernst nehmen sollte. Den nächsten Film sollte man ein bisschen ernster nehmen. Wir spielen dazu einen Elton John. Ja, das ist Lars von Triers Breaking the Waves, der erste Film, mit dem er international für Aufsehen gesorgt hat, über den wirst du gleich was erzählen. Das ist ja, ich sag's nur mal kurz zum Einstieg, also Skarsgård, ne? Also er ist mir erstens unsympathisch, ich finde es nicht gut, wie er da mit Emily Watson umgeht. Und was mir aufgefallen ist, der sah damals schon alt aus. Er sollte diesen Ölplattform-Typen spielen mit langen Haaren, der in seinen 20ern ist. War der jemals jung? Also ich finde den altersmäßig nicht gut besetzt.
Er hat wahrscheinlich vorher in dänischen Filmen gespielt, in skandinavischen Filmen, und war jung. Gemessen an den Rollen, die er dann kurze Zeit später gespielt hat, international, in amerikanischen Filmen, Good Will Hunting, 2 Jahre später, wirkt er da noch verhältnismäßig jung, und als Ölplattformarbeiter fand ich ihn nicht vollkommen unglaubwürdig, zumal ich Stellan Skarsgård noch gar nicht kannte. Emma Watson kannte man auch nicht. Der Film hat dann in Cannes gewonnen. Lars von Trier war schon vorher den Arthouse-Kino-Besuchern durchaus ein Begriff. Hat schon einige Filme gedreht, darunter Element of Crime, woraufhin der Name der Band zurückgeht, in den 80er Jahren. Und jetzt war es natürlich der Durchbruch mit dem Preis in Cannes. Aber der Film ist natürlich ein Martyrium, das Martyrium von Emma Watson, die tatsächlich sehr schlecht behandelt wird von Stellan Skarsgård, mit dem sie verheiratet ist, den sie so sehr liebt, und der nach einem Unfall amputiert wird, und dann daraufhin wird er zu einer Bestie, zu einem Wutkopf, und will aber nicht von ihm lassen, und
er will ja, dass sie sich sexuell austobt. Ne?
Ja, das kann man sagen. Also er bietet ihr sozusagen die Freiheit, ein Motiv, das man auch von Ingmar Bergman kennt, eines der Vorbilder von Lars von Trier. Und er bietet ihr diese Möglichkeit, sie nimmt die Möglichkeit aber nicht an, wird darüber nahezu verrückt, gerät in religiösen Wahn, geht, glaube ich, in ein Kloster und kommt dann als Irre in ein Krankenhaus. Und das ist also ein fast nicht erträgliches Martyrium, das von Emma Watson Emily Watts.
Also der Film ist ja durchaus kirchenkritisch. Sie wird ja verstoßen aus der Kirche, weil sie eine Prostituierte sei und käme nicht in den Himmel. Und am Ende lässt ja Gott die Glocken für sie klingen im Himmel. Was, soweit ich mich erinnern kann, 1996 auch für Jubelstürme gesorgt hat unter den Kritikern. Die fanden das gerade gut. Warum macht von Trier sowas und überspannt das den Rahmen?
Naja, er hat ein etwas gebrochenes Verhältnis zur Kirche, zum Protestantismus. Sieht man auch in seinen späteren, fast noch radikaleren Filmen, dass er sich immer auseinandersetzt mit Theodizee-Fragen, mit der Existenz Gottes oder der Abwesenheit Gottes überhaupt. Und dabei gibt es in nahezu all seinen Filmen diese grellen Überzeichnungen im Diskurs über einen möglichen Gott. Ne? Also theologische und religiöse Fragen sind bei Lars von Trier immer vorhanden. Mhm. Man sieht das auch in den späteren Filmen Dance in the Dark und dann in den Gainsbourg-Filmen. Jedenfalls ausgezeichnet der Film war, so sehr hat er das Publikum dann schließlich verstört. Ne? Also Lars von Trier wurde also kein populärer, wenn auch berüchtigter Regisseur damit.
Dann machen wir weiter mit einer Dokumentation, die wir einleiten mit einem Song von James Brown. Ja, James Brown ist aufgetreten beim Rumble in the Jungle. Dieser ganze Boxkampf, der 1974 stattfand, war ein Multi-Event mit Live-Auftritten mehrerer Künstler. Der Film heißt When We Were Kings, der, glaube ich, auch mit dem Oscar ausgezeichnet wurde als beste Dokumentation. Wir lernen dort Muhammad Ali kennen, der George Foreman, den Titelverteidiger, im damaligen Zaire, heute die in Anführungszeichen Demokratische Republik Kongo, zum Boxkampf herausgefordert hat, organisiert vom Präsidenten Mobutu. Muhammad Ali sagt dazu: Andere zahlen 10 Millionen für einen Krieg, nur um sich als Land wichtig zu machen. Mobutu holt dann einfach die Boxer da ins Land. Ich habe mich oft gefragt, du kennst dich wahrscheinlich ein bisschen besser aus, ob Muhammad Ali, ja, das klingt vielleicht ein bisschen jetzt blasphemisch, aber ich weiß es einfach nicht, ob er auch einen Redesprecher hat oder ob er wirklich so schlagfertig seine Sprüche sozusagen improvisiert hat. Er sagt ja unter anderem, ich habe mal so ein paar Sachen notiert: If you think the world was surprised when Nixon resigned, wait till I kick Foreman's behind. Ali Boumaier ist ja auch sehr bekannt geworden, Ali töte ihn, was er dann selbst irgendwie die Bewohner Zaires ihm entgegenrufen. Man sieht sogar hungernde Kinder, also abgemagerte Kinder, die, wenn sie ihn sehen, in Boxstellung gehen, Nahkampfstellung gehen, um ihm da eine Hommage zu geben. Er sagt sehr Sätze wie: I handcuffed lightning, thrown thunder in jail, I injured a stone, I hospitalized a brick.
Ja, das ist natürlich einstudiert, aber stammt wahrscheinlich von ihm. Er hat das schon in den 60er Jahren solche Sprüche erfunden und popularisiert. Er war sehr geschickt darin, solche Slogans zu erfinden. Die Stimmung war natürlich in jeder Hinsicht aufgeheizt, weil Ali die Afrikaner hinter sich versammelte. Es gelang Foreman überhaupt nicht, der als unsympathisch galt. Er hat sich auch nicht gemein gemacht mit dem ausrichtenden Land, hat sich ferngehalten, während sich Ali mehr als er da trainiert hat, bei Pressekonferenzen auftrat und öffentlich in Erscheinung trat. Und er war insofern sehr, sehr beliebt und das war nahezu einseitig. Foreman konnte also keine Truppen hinter sich versammeln. Dazu war es dann sehr heiß. Das war allerdings nicht der Kampf, in dem jemand in Gefahr geriet, getötet zu werden. Das war der eine Kampf gegen Joe Frazier. Also es gab zwei Kämpfe, entscheidende Kämpfe gegen Joe Frazier. Und da waren heißt es waren beide dem Tode ziemlich nahe. Und das trotz der hohen Temperaturen hier waren beide eigentlich nicht gefährdet. Ali wandte hier eine Methode an, und zwar erstmals, er hat gemerkt, dass die Seile am Ringrand zu lasch gespannt waren, und hat dann die Schläge Foremans, der verzweifelt auf ihn einprügelte, ertragen und sich immer zurückgelehnt in die Seile. Und die Seile gaben dann nach, sodass dass er in den Seilen lag. Und so konnte er nicht entscheidend getroffen werden. Und dann, ich glaube, nach 6 oder 7 Runden, als Foreman sich müde geschlagen hatte und 240 Treffer gelandet hatte, kam Ali plötzlich aus den Seilen und schlug zurück. Und das endete den Kampf, der dann, glaube ich, der über sämtliche Runden ging, glaube ich. Und Ali gewann dann nach Punkten, meine ich.
Ja, er hat nicht nach Punkten gewonnen, er hat K.O. geschlagen.
Das aber war, in welcher also, Runde? In der 14?
Das habe ich mir nicht notiert, aber das war nicht so Rocky-mäßig, dass es in der finalen letzten Runde stattfand. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt ein Kampf gewesen wäre, bei dem 15 Runden anberaumt gewesen wären. Ich fand es nur so erstaunlich. George Foreman hat danach ja noch eine zweite Karriere als Weltmeister geschafft. Er wurde, glaube ich, mit 46 Jahren nochmal Weltmeister. Und war dann ja derjenige, gegen den Axel Schulz dann gekämpft hat. Ne? Und er selber würde Foreman ja auch zum guten Menschen irgendwie werden. Er galt ja irgendwie als gütiger Mann, der irgendwie auch gebetet hat, fast so eine Al Green-artige Wandlung.
Er wurde Prediger und er hat die Barbecue-Grills vermarktet. Ja, er hatte seinen eigenen Barbecue-Grill.
Darüber konnte dann Norman Mailer quasi, also einer der Talking Heads, die man in dem Film sieht, dann nicht mehr sprechen. Also ich war von Ali doch wieder sehr, sehr eingenommen. Ne? Also klar, dieses Me-We-Gedicht, das er am Ende gebracht hat, ist sehr legendär. Aber auch Sachen, die er über die Straße erzählt. Wie er zu seinen Leuten spricht in den USA. Stay clean. Stay off the dope. Dope is tearing the country up. Das sind alles so Aspekte eines gesellschaftlich engagierten Sportlers. Wir in den 70ern, heute erwartet es ja von allen, dass sie Botschafter sind ihres Landes und Botschafter einer guten Gesellschaft. Ich weiß nicht, ob das damals schon so üblich gewesen ist. Was er natürlich nicht gemacht hat, ist, auf die Zustände im Kongo oder damals Zaire halt anzusprechen, was Mobutu da gemacht hat, ne? Der ja ein Gefängnis unter dem Stadion hatte, wo halt auch Leute gefoltert und getötet wurden. Ich war ja mal im Kongo, das war 2008, in Goma, als dann blöderweise auch noch der Krieg ausgebrochen ist, dort unter diesem Rebellenführer Nkunda. Und wir dann über die Grenze mussten nach Ruanda, weil das dann nicht mehr sicher war. Und selbst da gab es in Goma noch Plakate von Muhammad Ali, die man sehen konnte. Also der galt als Idol. Erstaunlicherweise hat Ali aber nie zur damaligen Zeit das mal angesprochen, unter welchem Blutdiktator die da eigentlich ihren Kampf austragen. Ne? Er hat aber auch gesagt, er hat also viel über Afrikaner gesprochen, dass er halt nach Hause kommt. Er hat, das würde mich auch interessieren als Johnny Cash-Fan, er hat weiße mit schwarzer Musik verglichen und gesagt, bei weißer Musik sieht es so aus, a train comes around the mountain oder wir gehen ins Folsom Prison. Our music, black music, we want to be independent. Und das seien halt die Unterschiede.
Haben wir eigentlich gesagt, wann es stattfand? 75?
Nee, 74. 74 war das, ja. Das hat Norman Mailer auch gesagt. Das sieht man in der Zeitlupeneinstellung noch besser als Foreman fällt. Da sagte er, Ali hatte die Hand noch angewinkelt und er hätte einen Schlag noch landen können, um den richtig zu vernichten. But he didn't want to ruin the aesthetics of the fall down. Er wollte, dass es auch gut aussieht, wie der hinfällt. Ne? Und er hat generell auch sehr mit riskanten Schlägen gearbeitet. Also er hat irgendwie irgendwann aufgehört zu tanzen und dann auch keinen Jab mehr gemacht, sondern einen sehr ausladenden Schlag mit der rechten Hand, was die komplette Deckung halt offen hält. Ne?
Ja, das der berühmte Schmetterlingstanz fiel da aus. Ne? Der fand da zu keinem Zeitpunkt statt, weil Foreman eine solche Schlagmaschine war. Ne? Und beim sogar körperlich überlegen, weil ein unglaublicher Riese und etwas schwerer war. Und man übrigens glaubte man vorher, dass Ali eigentlich keine Chance hätte. Foreman war bei weitem der Favorit, mehr als Frazier jemals gegen Ali.
Gut, der nächste Film, Arne ist ja ein Freund von Liebesfilmen, deswegen hat er sich einen Film. Ja, Arne liebt Liebesfilme, aber er liebt auch die Klassiker, er liebt Shakespeare. Nun haben wir die Qual der Wahl. Wir könnten natürlich Exit Music von Radiohead einspielen oder Talkshow-Host, aber ich entscheide mich jetzt mal für das schöne Lied Love Fool von den Cardigans aus Baz Luhrmanns Romeo und Julia. Das hat das Album der Cardigans, ich weiß nicht, ob das auf Gran Turismo war, aber das hat die Cardigans international eigentlich nochmal, ich will nicht sagen gerettet, aber wenn der Song nicht gewesen wäre, ich glaube Erase Rewind, Favorite Game, war das davor? Na, weiß ich, nee, weiß ich nicht mehr, egal, erzähl ja, du.
Aber dieser Song war dann auch sehr auffällig, ich weiß nicht, ob es eigentlich ein Hit war, aber die Cardigans, die damals noch nicht bekannt waren, haben dann einigen Erfolg gehabt. Ne? Vor allem mit diesem eingängigen Stück. Noch erfolgreicher wurden dann natürlich Radiohead, die Exit Music for a Film ist die Exit Music for a Film, nämlich für diesen Film. Und ich weiß noch, dass ich einen Abspann sah, was ist das denn für ein Song, der später auf OK Computer erschien. Ja, es ist ein Film von Baz Luhrmann und mit DiCaprio und Claire Danes in einer ja, fast musicalhaften Adaption von Romeo und Julia. Den Film fand ich dort weniger überzeugend als die Musik des Films. Ne? Die Schauspieler sind sehr gut, aber alles, was daran tänzerisch, melodramatisch ist, fand ich nicht überzeugend nach so vielen Romeo und Julia-Adaptionen. Ne?
Ich finde, dass manchmal die 1:1-Übertragung der Shakespeare-Dialoge auf das Miami, ich glaube, das ist Miami, diese Strand-Szenen des Jahres 96, dass es manchmal nicht so ganz passt. Also es wird gerufen, weg mit den Schwertern, gemeint sind natürlich Pistolen. Dann sagt der Polizeichef, wenn Sie nochmal den Frieden stören, zahlen Sie mit Ihrem Leben. Als könnte ein Polizeichef eine Todesstrafe aussprechen. Das funktioniert manchmal nicht so richtig. Manchmal gibt es einen Hinweis, der irgendwie so ganz subtil ist, ne? Wenn zwei sich unterhalten und der eine zum anderen sagt, sprich klar und deutlich, nicht silbenfein gestochen. Da merkt man mal, dass diese Sprache an sich vielleicht schon zu artifiziell für die damalige Zeit gewesen ist. Romeo, als er einen Widersacher ermordet, sagt dann, ich bin ein Narr des Schicksals. Also manches funktioniert vielleicht nur dann, wenn man es direkt abgleichen kann mit dem Stück von Shakespeare selber, was ich jetzt nicht könnte, um dann zu gucken, wie gut das alles so funktioniert. Ich fand nur, dass die Chemie zwischen ihm, also zwischen Leonardo DiCaprio und Claire Danes, dass die für mich schön anzusehen war. Ich fand, dass die eigentlich nur noch übertroffen wurde von der Chemie Leos mit Kate Winslet später. Also ich fand, es war einfach ein schönes Miteinander. Und es ist natürlich immer wieder bezaubernd, das kennt man sonst nur von Love Actually, wenn jemand den anderen zum ersten Mal sieht und sich dann gleich in ihn verliebt, so wie das zwischen den beiden der Fall ist.
Ja, also diese sogenannten Anachronismen kennt man natürlich vom Theater. Es gab am Hamburger Schauspielhaus, ich glaube ungefähr noch zu der Zeit, einen Regisseur, einen englischen Regisseur Bogdanov. Und der hat immer diese Aktualisierung gemacht. Und der hat Julius Caesar natürlich mit den Schauspielern in Militärkleidung, also in zeitgenössischer Militärkleidung und mit Panzern auf der Bühne inszeniert. Und ich weiß noch, wie mir das missfallen hat und ich dann schon nicht mehr drüber lachen konnte, in der Pause gegangen bin in dieser Julius Caesar Inszenierung. Und dann ein bisschen schien es mir bei Romeo und Julia auch so, als würde hier gewollt, als ist sehr gewollt und als müsste diese Aktualisierung erzwungen werden auf Biegen und Brechen. Und dann passen dann die Dialoge nicht zu dem, was man da sieht. Ne? Also man sieht das Groteske, man sieht das Bizarre, aber es hat keinen Mehrwert. Ne? Die sterben in Schönheit.
Nächster Film mit Musik von Larry und Adam, nämlich dem Mission Impossible Theme. Ja, die beiden haben sich zusammengetan, vielleicht auch aus Trotzreaktion, weil ja auch Bono und The Edge zusammen schon Filmmusik gemacht haben, nämlich GoldenEye für Tina Turner abseits von U2. Nun machen also der Bassist und der Schlagzeuger von U2 zusammen Musik und haben Lalo Schifrins weltberühmtes Mission Impossible Theme nochmal neu aufgenommen. Dieser Film ist insofern besonders in der Reihe. Es ist der erste von bislang, sechs, weil er noch nicht so seriell erzählt ist. Wahrscheinlich, weil Cruise und De Palma, der damalige Regisseur, auch nicht wussten, ob diese Filme in Serie gehen könnten. Das Drehbuchgespann ist sehr, sehr prominent aufgestellt, nämlich David Koepp. Robert Towne ist auch dabei, der hat am zweiten Skript ja auch noch weitergeschrieben, sowie Steven Seillian, den man vor allen Dingen aus den Kooperationen mit Steven Spielberg kennt. Der erste Teil ist tatsächlich noch so ein Maskenfilm, also diese Gummimasken, die Tom Cruise sich aufsetzt, um sich als jemand anderes auszugeben, würden ja, glaube ich, bis zu dem dritten Teil noch an sehr wesentlichen Handlungselementen noch vorkommen, wenn er die Leute reinlegt und so tut, als sei er ein anderer, um Geheimnisse zu entlocken. Aus heutiger Sicht ist es natürlich ein bisschen albern. Ich glaube, dass die jüngeren Mission Impossible-Filme sogar komplett auf den Masken-Gag verzichten. Dies ist ein guter alter, man könnte fast sagen, kalter Kriegsparanoia-Film. Es geht um einen Maulwurf. Ethan Hunt soll eigentlich selber gar kein Abenteuer mehr erleben, sondern er muss sich selbst verteidigen, weil andere Agenten ihm ans Leder wollen. Darunter Jean Reno, kennen wir aus dem Ort der Profi, und Ving Rhames, den wir kurz zuvor als Marcellus Wallace in Pulp Fiction gesehen hatten. Ich finde, dieser Film sieht gar nicht unbedingt mal aus wie ein De Palma-Film, also er verzichtet, glaube ich, auch auf die Splitscreens und kommt auch ohne Tracking-Shots, glaube ich, aus, ich weiß es nicht. Er spielt auch nicht in den USA, das fand ich auch ganz erfrischend, sondern auch unter anderem in Prag. Ich frage mich nur, ob John Voight als der Antagonist den riskanten Zugstand, Stunt am Ende wirklich selbst gemacht hat.
Er fliegt jedenfalls nicht den Hubschrauber in den Tunnel. Also da wird der Film etwas absurd, aber der ist immer sehr gut in der Ausführung des eigentlichen Einbruchs. Sehr spannend inszeniert, da ist er aber ein echter De Palma. Und dann da in der Botschaft, wo der Empfang ist. Das ist sehr gut. Und das ist natürlich auch Hitchcock-esk. Also insofern ist es schon ein De Palma-Film, aber sehr, sehr klassisch inszeniert, wie du zu Recht sagst, als Paranoia- und Kalter Kriegs-Thriller-Agentenfilm eigentlich. Und die Demaskierung, ne, wenn diese Gummimaske abgezogen ist, ne, das ist eine simple Charade, aber ich kann mich daran erinnern, dass ich doch sehr verblüfft war. Ne? Wenn man es dann weiß, findet man es albern. Das ist ja oft bei De Palma so, aber man ist zunächst überwältigt. Und es gibt da eine tolle Szene, also die Sprengung eines Restaurants und dann da bersten dann die Aquarien da und dann das Wasser quillt dann aus dem Restaurant. Also das ist wirklich ein toller Film mit wunderbar besetzt. Und damals schon etwas unzeitgemäß, ne? Aber sehr, sehr gelungen, auch als Tom Cruise-Vehikel, aber eben nicht nur Tom Cruise-Vehikel, anders als die späteren Mission Impossible-Filme.
Ja, ich glaube, dass er einfach auch froh gewesen ist. Er hatte da ja schon eine sehr, sehr lange Karriere hinter sich, mit Scorsese gedreht, mit Ridley Scott, mit Coppola, mit Barry Levinson, er hat wirklich mit vielen, vielen Leuten schon gedreht und was natürlich jeder Superstar will, das ist das, was man heute Franchise nennt, also sprich eine Serie, ne? Also irgendeine Figur, die man beliebig fortsetzen kann, die so ein bisschen wie so ein No-Brainer halt einfach für volle Kassen sorgen. Fargo, der wahrscheinlich ihr wahrscheinlich bis heute neben No Country for Old Men größter Hit. Weißt du, das ist der erste Film, also Frances McDormand trägt da einen Beißschutz.
In der Rolle.
Ja. Und das ist eine sehr subtile Art, das war der erste Film, wo ich das gesehen habe, zu sagen, dass manches doch nicht so rund läuft, weil sie macht das an sich ja alles sehr routiniert. Ne? Also man sieht sie, glaube ich, zum ersten Mal nach einer halben Stunde. Sie ist nicht so wie Morgan Freeman, so ein Detective in Seven, der irgendwie so world-weary ist, also die Welt nicht mehr ertragen kann, was auch so klischeehaft ist, sondern sie geht einfach zur Arbeit, geht ihrem Dienst nach, ist zudem auch schwanger, also sie kämpft auch schwanger, das habe ich zuletzt bei Avatar Way of Water gesehen, wo es auch einen schwangeren Avatar gibt und sie macht das alles so Dienst nach Vorschrift und kommt abends zu ihrem Mann zurück, der schon im Bett liegt. Das ist toll.
Sieht man die Beißschiene, nimmt sie die irgendwann
Genau,
heraus.
Also zum Glas und dann tut man dann irgendwie die Beißschiene rein, ja, mit so Cookies.
Und das und sieht
so.
Man da.
Ja. Und das hat mich
und schon. Und dann, mal ja, das ist gegen das Knirschen im Schlaf, ja, aber sie, genau, sie trägt es am Tag.
Nee,
in der Nacht. Schlaf, ja. Ja, na gut. Mhm. Ja, das ist die realistische Zeichnung dieser Figur, für die McDormand nicht sehr gelobt war. Hat er einen Oscar gewonnen, oder?
Genau, es war ihr erster.
Hat den Oscar gewonnen. Ja. Dafür und da gab es eigentlich keinen Zweifel, nachdem man den Film gesehen hatte, dass sie den Oscar gewinnen würde. Ja, das ist ein Film, der mit äußerstem Lakonismus eigentlich sehr brutale Vorgänge beschreibt. Ne? Also die Morde sind außerordentlich erschütternd. Später gab es dann ja die auch berühmte Serie. Aber der Film war im Genre-Kino der Coen-Brüder insofern einzigartig, als sie dann noch weitergegangen sind, als zum Beispiel in Miller's Crossing, ne? Oder in so einem nostalgischen Film wie Hudsucker Proxy, der mit Paul Newman, der vorher nie, und Tim Robbins, der einige Jahre vorher, ich glaube 3 Jahre vorher, nicht erfolgreich war, und Fargo, kleiner Film, der ganz und gar im Schnee spielt, das macht den Film auch so schön und dann auch so grausam, wenn das Blut dann sich mit dem Schnee vermischt, das ist schon ein ästhetischer Reiz.
Ja, der Film war so erfolgreich, dass die Coens danach erstmal die schlimme Klamotte Big Lebowski drehen mussten, der von vielen als Kultfilm verehrt wird. Und ich bin sehr froh, dass du den für das Jahr 97 oder 98 nicht ausgesucht hast. Wir werden also es vermeiden können, über diesen Film zu sprechen. Die so richtig weird, ne, was man als weird bezeichnet, wurde Fargo ja vor allen Dingen auch mit der Serie, die auch sehr gut ist, von der es 3 Staffeln gibt, die in den 10er-Jahren erst gedreht wurde, da wurde Fargo zu einer Art Gefühl. Da wurde dieser Ort Fargo zu einem Gefühl. Die Serien, die Folgen spielten gar nicht mehr unbedingt alle mehr in dem Ort Fargo, sondern ging es nur noch um Winterwelten von damals und heute, in denen Leute erpresst werden oder Dinge machen müssen, von denen sie nicht dachten, dass sie die tun müssten. Mir tut auch William H. Macy so ein bisschen leid, der da zu sehen ist. Über den werden wir noch einige Male sprechen, weil er im Jahr 97 vorkommt in Boogie Nights, in 98 kommt er in Psycho vor. Aber was macht der Mann eigentlich heute? Der ist doch komplett weg. Ich weiß nicht, was der macht. Ja, und das war ein sehr, sehr guter Schauspieler.
Eine Weile gab es kaum Filme, oder sagen wir es ist etwas surreale amerikanische Filme mit tragikomischen Figuren, in denen William H. Macy nicht mitspielte. Ne? Und hier ist also ein besonderer Unglücksrabe, Pechvogel und unfassbar ungeschickt, dazu aber auch noch feige und etwas dumm auch. Aber man leidet mit ihm.
Jetzt kommen wir zum nächsten Film. Ein Film, bei dem sich anbietet, aus einem sehr großen Fundus von Liedern zu schöpfen, die man nur noch mit diesem Film assoziiert. Man hätte Lust for Life nehmen können von Iggy Pop oder Deep Blue Day von Brian Eno. Aber ich habe mir eine ausgesucht, der ist, ich gebe zu, den finde ich mit Absicht mit am schlechtesten. Aber ich will den einfach mal eingespielt haben, weil man den sonst nicht einspielt. Tragischerweise ist das dann auch ein Song, der nach dem Film benannt wurde, als einziger von dem Soundtrack. Nämlich das ist die Trainspotting von Primal Scream. Ja, der geht 10 Minuten. Und es gibt wenig Filme in unseren 90er-Jahre-Folgen, denen ich mir so wenig Notizen gemacht habe wie zu Trainspotting, weil ich gar nicht mehr groß weiß, was man dazu sagen soll. Unabhängig davon, dass ich den Film immer noch sehr schätze. Dieser Film hat, um nochmal beim Soundtrack zu bleiben, war ja eigentlich nach Pulp Fiction der zweite große 90er-Jahre-Soundtrack. Auch das wohlgemerkt eine Compilation, also sprich kein Score mit Originalkompositionen, sondern mit sehr, sehr gut, heute würde man sagen, kuratierten Beiträgen. Ich weiß noch, beim Musikexpress, wo ich damals gearbeitet hatte, da gab es das große Musikexpress-Voting nach den besten Soundtracks. Da sind natürlich Pulp Fiction, Trainspotting und Purple Rain ganz oben gelandet, wenngleich das halt keine komponierten Stücke, wie gesagt, sind, sondern zusammengetragene. Ja, das ist ein Film, in dem das Heroin in Edinburgh zelebriert wird. Es ist ein tolles Lebensgefühl, dieser Monolog, den Renton da macht. Der ist ja sehr legendär, ne? Choose Life und was trotzdem bedeutet, dass man das Heroin spritzen soll. Interessanter finde ich aber fast noch als diesen Heroin-Monolog die Art und Weise, wie diese Schotten, die dort in der Armut leben, über die Engländer urteilen. Sie sagen, wir Schotten sind das Letzte, die Engländer sind nur Idioten, aber wir haben uns von diesen Idioten auch noch kolonialisieren lassen. Das fand ich ganz schön. Ansonsten gibt es halt als bemerkenswerte Momente natürlich noch den Toilettengang von Hugh McGregor, als er in dem Klo nach dem Heroin taucht und Brian Eno dann zu hören ist. Mich würde mal interessieren, was Tarantino von dem Film gehalten hat, weil er in der ähnlichen Leichtigkeit und Songbetontheit ja gedreht wurde. Ich konnte dazu nichts finden, nur dass Tarantino stattdessen über zwei andere Werke Boyles sich hämisch geäußert hat, nämlich 28 Days Later und Sunshine.
Ja, ich mag auch Trainspotting nicht, die anderen Filme auch nicht von Boyle, deshalb äußere ich mich gar nicht dazu.
Wieso magst du den nicht?
Ich habe überhaupt gar keinen Bezug dazu.
Du warst doch damals schon Redakteur beim Star. Der muss doch im Heft, du musst doch dazu was zu gesagt haben.
Wir haben etwas dazu gesagt. Und was hast ich habe nichts dazu gesagt. Ich habe nichts dazu.
Ja, aber wieso findest du den schlecht?
Ich habe überhaupt keinen Bezug zu dieser Drogenproblematik und zu dieser Ausbruchsthematik. Mich hat einfach gar nichts an dem Film interessiert.
Das kann ich gar nicht glauben.
Nein, nichts.
Ich kenne dich gar nicht.
Mich interessieren die Figuren nicht, mich interessieren die Drogen nicht. Ich mag auch Irvin Welsh Romane nicht.
Ja, man kann die nicht lesen. Die sind ja fast nur im Idiom oder da im Slang formuliert. Ich finde die auch alle eher unangenehm.
Ja, ich habe es gelesen, ich habe den Film gesehen, aber habe nichts dazu zu sagen. Es war natürlich auch immer vom Soundtrack die Rede. Der Soundtrack war so wichtig wie der Film an sich und fiel zusammen mit Britpop. Und das war sowieso im Schwange. Oasis und Blur und Pulp und so viele Bands und Auteurs zu der Zeit. Gene. Und hier kamen natürlich noch ältere Songs dazu. Ne? Und, du sagtest ja Iggy Pop Passenger, glaube ich, oder?
Lust for Life.
Ja. Nein, also diese Art von Hedonismus, der da gezeigt wird, hat mich nicht, hat mich gar nicht fasziniert. Und dann ist natürlich noch etwas anderes. Wenn alle ins Kino laufen, den Film sehen, wenn alle darüber sprechen, dann ist es müßig, sich darüber zu äußern oder etwa dagegen zu reden und zu sagen, weißt du, Trainspotting ist doch doof. Ja, ich würde sagen, indifferent.
Hast du schon eine Raucherhalle geguckt?
Ja, der Film hat mich aber ergriffen. Mhm. Das war mir egal, dass du das andere im Film gesehen hast. Aber hier ist eine Indifferenz. Ich will gar nicht sagen, dass das etwa ein schlechter Film ist. Das kann man wahrlich nicht behaupten. Aber ich mag Boyles Filme nicht. The Beach auch nicht.
Gibt es überhaupt keinen Film von Danny Boyle?
Nein, keinen einzigen. Auch nicht Slumdog Millionaire. Ja, das ist vielleicht ein Gebrechen, ne?
Nö, das nicht. Mhm. Gut, wir werden ja
ein blinder Fleck.
Bis wir in den Nullerjahren unseren Kritiken angekommen wären und dann über Boll, wo seine eigentlich guten Filme begonnen zu sprechen, werden ja noch ein paar Jahre ins Land vergehen.
Du sprichst über The Beach, du sprichst über Slumdog.
Nee, über die beiden nicht. Ich würde tatsächlich Sunshine und 28 Days Later irgendwann nochmal erwähnen, aber es wird noch Jahre dauern, bis wir da ankommen. Bis dahin gehen wir ein wenig in die Zeit zurück. Nämlich einen Film, über den Arne dann ein bisschen
schwärmen
kann. In gewisser Weise ein Liebesfilm, der zur großen Überraschung des Jahres 1996 wurde, ich weiß nicht, 7 oder 8, 9 Oscars. Die Rede ist natürlich von Anthony Minghellas Englischen Patient. Und jetzt gehört die, ich habe ihn zwar auch extra geguckt, jetzt zum ersten Mal, aber jetzt gehört dir die Bühne komplett.
Na, aber jetzt muss ja die Musik eingespielt werden. Hat man bei der Oscar-Verleihung im Jahr darauf 9-mal gehört? 9-mal.
Ja.
Und immer wieder braust es auf. Und ich weiß, das war damals verschlüsselt. Der Sender hieß, glaube ich, Premiere. Und man konnte aber den Ton hören. Ich hatte den Fernseher eingeschaltet und hörte die Oscar-Verleihung als Radiosendung, als Hörspiel. Und immer wieder braust du die Musik auf. Regisseur, Schauspieler, Kamera, Musik und bester Film, English Patient. Es machte sich dann etwas später Seinfeld darüber lustig. In der Serie laufen alle ins Kino und dann alle weinen, wenn sie aus English Patient kommen. Nur Seinfeld ist nicht beeindruckt von dem Film und macht sich darüber lustig, ne? Und es ist Julia Dreyfus, die sagt, der Film ist doch doof, was finden die denn alle, der ist total langweilig, der Film. Und meckert also in der gesamten Folge darüber, dass die Leute immer in Gespräche gehen.
Trotz allem, es ist ja ein sehr altmodischer Film, auch für das Jahr 1996, ist ein Film, der fast so David Lean-artigen Anspruch hat. Sehr cinemaskopisch eine Landschaft und ein Land und die Menschen, die sich daran verlieren, abzudecken. Ich habe mir mal notiert, wer in demselben Jahr auch noch für den Oscar nominiert wurde, also zumindest für den besten Film. Ich meine, guck mal, den darf ich nicht vergessen, ne? Das ist zwar ein Miramax-Film gewesen, aber Saul Zanes war tatsächlich der Produzent, der hat wahrscheinlich auch nochmal ein Machtwort da in der Jury oder bei den Oscar-Votern sprechen können, aber nominiert waren unter anderem auch Fargo, Jerry Maguire, Secrets and Lies und Shine. Na gut, der ist nicht so wichtig. Aber das waren ja auch, man hätte ja auch sagen können, der Oscar geht an Fargo, ein modernerer Film. Man hat sich da aber noch für das alte Hollywood eigentlich entschieden.
Ja, dann, so Fargo ist auch zu gewalttätig. Und wer würde gegen einen solchen epischen Film, der tatsächlich natürlich David Lean in Erinnerung ruft, Lawrence von Arabien bei Brücken am Quai, wer hätte nicht auf diesen Film gesetzt? Und es ist natürlich auch sehr zu Recht, wie die Wüstenlandschaft fotografiert ist, die Doppeldeckerflugzeuge, die die Wüste überqueren, dann die Höhlen, die gezeigt werden, in denen die Schwimmer gezeigt werden, also frühe Darstellungen von Schwimmern. In dem Roman von Ondaatje ist das auch Michael Ondaatje beschrieben, sowohl die Wüste als auch eben diese Höhlen, in der Kristin Scott Thomas am Ende stirbt, weil Graf Al-Mashi sie nicht rechtzeitig retten kann, kommt zu spät und trägt die Tote dann aus der Höhle. Das ist dann erst der Höhepunkt des Films. Vorher haben wir die Liebesaffäre, Scott Thomas ist verheiratet. Und Al-Mashi ist so eine Art, es gibt dann tatsächlich ein Vorbild für diese Figur. Er wurde verdächtigt, ein Spion gewesen zu sein. Und zwar für die Nazis. Ein gebürtiger Ungar, glaube ich, der in den Wirren des beginnenden Zweiten Weltkriegs zwischen den Fronten wechselte. Ne? Und der wurde von allen Seiten verdächtigt, hier und da als Spion tätig zu sein. Ne? Was eben der Hintergrund, deshalb spielt Jürgen Prochnow einen brutalen Nazi. Es gibt dann auch unterschiedliche Zeitebenen, es wird in Rückblenden erzählt. Mittlerweile ist Graf Al-Mashi entstellt und trifft dann auf während des Rückzugs der Deutschen bzw. der Attacken der Engländer in einer Festung auf Juliette Binoche und auf einen Taschendieb, der auch da untergekommen ist und dem man die Daumen abgetrennt hat. Und das war Jürgen Prochnow in Nordafrika. Also so ungefähr der Hintergrund, wer den Film gesehen hat, der wird sich an eindrückliche Szenen erinnern, die man nicht vergessen kann.
Das ist eine relativ komplizierte und verschachtelte Geschichte, gerade auch durch den Faktor Rückblende, aber relativ gut erzählt. Das ist mir auch aufgefallen. Es hätte sehr, sehr kompliziert sein können. Wahrscheinlich ist der Roman weit, weit schwieriger als die Verfilmung.
Der Roman ist noch verschachtelter, ist noch komplizierter und das sind auch lange ethnische und geografische Exkurse und poetische Essays eingewoben in die ja eigentlich spannende Handlung. Allein die Geschichte des historischen Graf Al-Mashi hätte schon einen Film und einen Roman ergeben. Ne? Aber und Dacis Buch, das auch vielfach ausgezeichnet ist, ist ein sehr komplexes und manchmal auch schwer verständliches Gebilde.
Okay,
ja.
Weiter geht's mit dem zweiten Film über eine Alien-Invasion des Jahres 1996 und einem Lied von Tom Jones, der daran auch eine Rolle spielt, It's Not Unusual. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. Ja, das Lied spielt eine sehr wichtige Rolle in Mars Attacks mit Ausrufezeichen von Tim Burton, ein wirklich widerlicher Film. Also das habe ich mich geärgert, diesen Film nochmal gucken zu müssen. Diese ekelhaft aussehenden kleinen grünen Männchen mit den Riesengehirn, die sind angelehnt an so ein 50er-Jahre-Sci-Fi, der mir jetzt irgendwie nicht mehr einfällt. Da haben die auch so Blumenkohlköpfe, die so rötlich und diese Skelettaugen. Also wirklich sehr, sehr unappetitlich anzusehen. Ich kann mich erinnern, ich war mal in New York im MoMA und da gab es eine Tim Burton-Ausstellung. Das war, glaube ich, 2009. Da waren die Kopfnachbildungen der abgetrennten Köpfe von Pierce Brosnan und Sarah Jessica Parker, die waren da ausgestellt und die sahen so echt aus, dass ich einen Schwächeanfall bekommen habe. Dieser Film, also ich wundere mich, wie Tim Burton das Geld für diese Space Persiflage hat bekommen können, die sehr aufwendig produziert ist. Ein Film, in dem Jack Nicholson als Präsident zu sehen ist. Wie ich vorhin gesagt habe, eigentlich waren US-Präsidenten der 90er Jahre Bill Clinton-Präsidenten im Kino, also sprich Helden, aufrecht stehende Männer, die jeden beschützen. Hier spielte er einen korrupten Mann, beste Rolle, die Nicholson machen konnte und natürlich auch ein Geschenk für Tim Burton, mit dem er zuletzt bei Batman von 1989 zusammengearbeitet hat. Ein riesen Star-Auflauf, wie man ihn selten gesehen hat in dem Jahr. Annette Bening macht mit, Glenn Close, Pierce Brosnan, wie gesagt, Sarah Jessica Parker, Michael J. Fox. Hier kommen die Aliens wirklich mit fliegenden Untertassen angeflogen, also eine B-Movie-Hommage, die Tim Burton mit dem in Anführungszeichen echt krampfigen Augenzwinkern präsentiert. Brosnan spielt ein Jahr nach seinem Bond-Debüt ein Forscher mit Pfeife, der sehr stark daneben liegt. Er sagt irgendwie, dass eine technisch weiterentwickelte Zivilisation normalerweise nicht barbarisch sein kann und wird dann gleich eines Besseren gelehrt. Natalie Portman ist zu sehen, nach Heat von Michael Mann wieder in der Rolle einer Tochter. Ja, also in diesem Film kommt das klassische Klischee der Unterschätzung von Aliens zum Ausdruck, die eben fast die ganze Menschheit zugrunde gehen droht. Es gibt Seitenhiebe auf die Hippies. Friedenstauben werden von ihnen abgeschossen. Sie rammen mit einer Bowlingkugel die Osterinsel-Statuen um. Sie meißeln ihre eigenen Köpfe in Mount Rushmore, was anscheinend sehr lustig sein soll. Also klar, man kann nun sagen, halt irgendwie, die Pointe besteht darin, dass die Kulturleistung Musik am Ende für ihr Ende sorgt, weil es ja das Lied von Tom Jones ist in Las Vegas, das nur gespielt werden muss, was die alle sofort eingehen lässt. Das ist natürlich auch ein großer Beweis Tom Jones in das Vertrauen Tim Burtons, dass es ihm nichts ausmacht, dass seine Musik verwendet wird, um Aliens einbrechen zu lassen. Aber insgesamt ein scheußlicher Film.
Ja, das ist aber ein schlagendes Fazit bei einem recht harmlosen, aber auch einigermaßen unwitzigen Film. Ne? Als Komödie oder als Satire ist das ein gar nicht so vergnüglicher Film. Das zeigt aber auch, dass der Romantiker Tim Burton witzige Filme nicht machen kann. Er hat natürlich eine Liebe zu den bizarren B-Movies der 50er Jahre und versucht das hier mit den Mitteln der 90er Jahre. Aber was ihm also wunderbar gelungen ist bei den Batman-Filmen, bei Beetlejuice, das ist hier überhaupt gar nicht überzeugend. Also auch die Schauspieler reißen das nicht raus. An diese Pierce Brosnan-Rolle mit der Pfeife kann ich mich erinnern. Das ist noch das Witzigste. Aber sicher nicht Annette Bening, sicher nicht Jack Nicholson. Das sind alles so Cameo-Auftritte, die sich zu keinem Ganzen fügen. Und am absurdesten ist Tom Jones, der natürlich für Las Vegas stehen soll. Aber der Song ist nicht stark genug, ist nicht symbolisch, ist nicht symbolträchtig genug. Das Ganze erschließt sich nicht so recht. Am niedlichsten sind noch die Außerirdischen. Die Menschen sind nicht drollig. Aber ich stimme dir zu, ich war nicht amüsiert.
Ja, dann machen wir jetzt weiter mit einem Lied, einem Instrumentalstück aus dem tollen Soundtrack von Dead Man, nämlich von Neil Young. Ja, Neil Young befand sich in den 90er Jahren auf einem zweiten Höhepunkt. Du kannst sicherlich mehr zu Neil Young sagen als ich. Er hatte ja mit Unplugged und sozusagen der Neuaufnahme im akustischen Gewand seiner alten Stücke einen großen Erfolg gefeiert. Dann kam Sleeps with Angels, das ist eine Art Requiem gewesen ist für Kurt Cobain. Das Mirrorball-Album mit Pearl Jam und dann 96 der Deadman-Soundtrack. Ich habe mich immer gefragt, welchen Bezug er selber wohl zu Indigenen hat, dieser Kanadier. Er singt ja oft auf dem Broken Arrow und solchen Geschichten. Das kannst du vielleicht gleich mal erzählen. Jim Jarmusch hat den Film gedreht, hat sich sehr respektvoll gegenüber den Indigenen verhalten. Später hat er ja Genrefilme gedreht über Zombies und Vampire, die sind nicht so gelungen, da macht er sich über die lustig. Ich habe mich ein paar Sachen gefragt, wann soll der Film eigentlich genau spielen und warum macht Robert Mitchum mit?
Naja, Robert, also der Film ist ja auch ein Western, ne? Ist ja eine Hommage an den Western, ja. Natürlich mit einer anderen Zeichnung der Indigenen. Robert Mitchum spielt hier eine Rolle, die an seine Rolle in Night of the Hunter erinnert. Der hat auch in vielen anderen Western natürlich gespielt, aber dieser Film von Charles Laughton war hier das Vorbild für diesen eifernden und dämonischen Prediger. Johnny Depp in der Hauptrolle, sehr eindrucksvoll. Neil Young, der tatsächlich sich immer wieder mit Inkas beschäftigt hat, mit den Ureinwohnern überhaupt, in mythischem Sinne meistens. Ne? Auch in Cortez the Killer etwa. Und er hat den gesamten Score eingespielt. Das ist alles elektrische Gitarre von Neil Young und der Soundtrack ist auch einigermaßen spektakulär als Soundtrack-Album erschienen, das wie ein Neil Young-Album vermarktet wurde und das sich ja auch gutiert wurde, zumindest von Menschen, die zum Beispiel auch Ark Weld und da den Ark-Teil der Platte gern mochten. Wobei diese Musik hier, die Bilder, die sehr, sehr schöne Schwarz-Weiß-Fotografie des Films untermalt. Ne? Es ist verhältnismäßig wenig Handlung oder die Pilgerreise von Johnny Depp oder eine Reise in den Tod. Am Ende sitzt er, glaube ich, in seinem Pelzmantel tot im Kanu. Und der Film ist eigentlich eine große Meditation über amerikanischen Westen, über amerikanische Landschaften und eine Hommage an den Western-Film schlechthin. Und als solcher sehr, sehr gut gelungen, einer der großen Jim Jarmusch-Filme.
In diesem Film wird Johnny Depp von Edward mit den Scherenhänden zu Jack Sparrow. Also er ist am Anfang der sehr harmlos wirkende Buchhalter, der sehr verschüchtert ist, sehr große Angst hat vor den Weißen, aber auch vor den Indigenen, aber sich dann langsam halt zu so einem Schützen entwickelt, der sich immer bunter kleidet mit Federn und dann wirklich wie der Pirat der Karibik dann sein Land dann am Ende regiert. Sein Begleiter, er heißt im Film ja William Blake, wie der Dichter, sein Begleiter heißt Nobody. Das ist auch ein Nativer und von dem lernt er so ein bisschen kennen, wie er halt ein Ausgestoßen ist, sowohl von seinem eigenen Stamm als auch von den Weißen, weil er versucht wurde, europäisch zu erzogen zu werden. Also er hat ein paar Jahre in Europa verbracht, fühlt sich aber keiner Seite mehr so richtig zugehörig. Das ist natürlich deshalb auch ein Film über die Suche nach Identität, der Mangel an Identität und was die Eltern eigentlich aus einem machen. Ne? Ich habe mich nur gefragt, ob Jarmusch nicht deshalb in Schwarz-Weiß gedreht hat statt Farbe, weil dann die Herstellung von Zeitkolorit, also sozusagen die Atmosphäre zu schaffen, dass es nicht so schwer ist und nicht so teuer ist, wie wenn du in Farbe drehst. Weil man merkt dann doch, als es in die Wildnis geht und die Saloon-Kulissen verlassen, sieht er doch wirklich so aus wie in so einem Wald von heute gedreht. Das fand ich.
Und dann bei einem Wald von heute gedreht?
Ja.
Das weiß ich nicht. Das ist natürlich eine ästhetische Entscheidung. Man kann doch sagen, dass viele der großen Western von Howard Hawks und die John Ford-Filme in Schwarz-Weiß sind. Es gibt aber von beiden natürlich auch große Farbfilme. Anthony Mann sind Farbfilme. Die Stilisierung ist hier natürlich extrem. Und man sieht natürlich, dass das Kino ist. Ne? Und das ist kein naturalistischer, sondern extrem stilisierter Film, bei dem man immer denkt, ah, guck mal, da haben sie eine alte Lokomotive hingestellt und diese Holzwaggons, das ist so Kindtop. Ne? Aber trotzdem ein sehr schöner Film, der möglicherweise mit geringem Budget inszeniert wurde. Aber natürlich ist Jarmusch einer der großen Independent-Filmer, der man denke an Stranger Than Paradise. Der ist bekannt für seine Schwarz-Weiß-Fotografie. Ne?
Okay, dann kommen wir jetzt zu meinem letzten.
Das war noch ein Bruch jetzt.
Ja. Jetzt kommt ein kleiner Bruch. Das war der größte Hit von Wes Craven, Scream. War, wie man sagen würde, aus dem Nichts. Er hatte mit Last House on the Left einen extrem furchterregenden Genrefilm gedreht, 1972. Dann kam noch Hügel der blutigen Augen über die Hillbillies. 1984 natürlich Nightmare on Elm Street. Danach hat er zwar noch weiter gedreht, aber fiel nicht wirklich auf. Bis er 96 halt mit diesem, heute würde man sagen, Meta-Ebenen-Horrorfilm einen sehr, sehr großen Erfolg erzielt hat, der, glaube ich, bis heute 7 Teile nach sich gezogen hat. Das ist ein Meta-Ebenen-Horrorfilm für Schlauberger, der natürlich neu war, aber mir nicht gefällt. Und er gefällt mir deshalb nicht, weil der Film so ein bisschen so eine Been-There-Done-That-Erlebnis sichert für Leute, die sich eigentlich normalerweise nicht die Finger am Genre so schmutzig machen wollen, weil Leute sich über Genregesetze in diesem Film lustig machen. Es geht darum, nie alleine im Wald sein, nie im Horrorhaus weiterleben, am Tag, auch wenn die Nächte unerträglich sind, nie die Gruppe auflösen, nie einem Geräusch nachgehen und all diese Genregesetze, die durch Horrorfilme wie Freitag der 13. oder Halloween etabliert wurden, die werden dort abgefragt und diejenigen Pärchen, die meinetwegen Sex haben und so weiter, wie bei einem Halloween-Film, werden deshalb gemeuchelt. Ja, das können Leute lustig finden, die sagen, ach, diese Genregesetze sind ja so einfach zu durchschauen, trotzdem fallen alle darauf ein, also sei das auch ein blödes Genre, ein Horrorfilm, und das gefällt mir einfach nicht. Ich finde, man soll Horrorfilme ernst nehmen, auch wenn man gewisse Spannungsbögen erwartet, um sich wissend gruseln zu können, anstatt mit dem Lineal vorgeführt zu bekommen, welche Klischees in solchen Filmen immer erfüllt sein müssen. Ich finde auch, dafür ist er auch nicht intelligent genug. Also das Whodunit ist ziemlich schnell klar. Ne? Also dass Neve Campbell, die Hauptdarstellerin, von Freunden bedroht wird, die sich hinter dieser, wenn auch sehr kreativen Munchmaske, dieser Schreimaske verbergen. Das war eine neuartige Maske. Komisch, dass noch keiner drauf gekommen ist, die war wirklich so effektiv. Das war dann doch sehr klar, dass es Freunde sein müssen, die ihr nahestehen. Dazu gibt es so Binsenweisheiten, wie ich zitiere, es ist alles ein einziger gewaltiger Film, nur das Genre kann man sich nicht auswählen. Das ist mir alles insgesamt ein wenig zu sehr mit dem Augenzwinkern des Intellektuellen erzählt, der sich über Splatter-Liebhaber lustig machen will. Ich finde auch, dass das jetzt mal dramaturgisch betrachtet, das Motiv für den Mord, warum diese Teenager Neve Campbell an den Kragen wollen, das wird zu spät offenbart. Also das Motiv besteht ja daran, dass ihre Mutter mit dem Vater des Mörders was hatte und er deshalb aus Rache, komischerweise nicht nur sie, sondern auch alle anderen Menschen töten will. Das ist mir, also ich finde, wenn Erklärungen erst ganz am Ende gebracht werden und sich nicht herleiten lassen aus so Brotkrumen, die vorher ausgelegt wurden, dann ist das zu konstruiert und das macht den Film dann auch nicht mehr gut.
Es gibt keine ironischen Horrorfilme. Also der Film war natürlich extrem populär. Also wie du zu Recht sagst, haben Leute sich darüber amüsiert, die eigentlich keine Horrorfilme schauen oder die immer schon fanden, dass die Motivation, dass die Plots dieser Filme an den Haaren herbeigezogen sind. Ne? Und die sich sonst auch nicht so gern gruseln und sich auch mit psychologischen Mustern nicht befassen oder die holzschnittartig finden in Horrorfilmen. Ne? Umso lieber hatten sie jetzt diese simple Ironisierung, da man sozusagen wie bei Malen nach Zahlen nachverfolgen kann, was die Protagonisten falsch machen und spektakulär falsch machen. Und man ahnt dann natürlich immer schon, was passieren wird. Ne? Und insofern ist es ein billiger Spaß. Ich kann mich daran erinnern, dass ich so ein mildes Vergnügen hatte bei diesem Film und mich dann mehr als zuvor überhaupt mit dem Genre des Horrorfilms befasst habe. Aber nur eine sehr kurze Zeit, denn ich empfinde wenig Spannung oder Grusel bei diesem Film.
Der Munch-Killer, der kann natürlich auch sehr unfreiwillig lustig sein. Er rennt ja so tapsig wie ein Teenie, also er kriegt dauernd was irgendwie auf die Fresse und klemmt sich in der Tür ein und fällt die Treppe runter. Da kann man meinetwegen darüber lachen, aber insgesamt ist es im Grunde genommen ein Teenie-Film mit, ja, ich meine, also vielleicht hat ja Wes Craven auch so einen Film gedreht, weil er gemerkt hat, dass er mit ernsthaften Stoffen, ich glaube, er hat davor Schocker gedreht, der kein Hit war, einfach auch nicht mehr landen kann. Also das ist vielleicht, man würde heute sagen, etwas ist auserzählt, das meint natürlich zu Ende erzählt, aber vielleicht hat er selber keinen Zugang mehr gehabt zu seriösen Motiven, Serienkillern oder halt, es sind ja alles mal Serienkiller bei ihm. Last of Us on the Left ist ein Serienkiller, Freddy Krueger ist auch ein Serienkiller. Naja, so viel halt zu Scream, einem sehr, sehr großen Hit des Jahres 1996 und wir kommen jetzt zum Abschluss. Arne stellt noch einen Film vor, es geht wieder um Tom Cruise. Man könnte entweder einspielen, Free Falling von Tom Cruise, von Tom Petty, dass er lustigerweise singt, als es ihm am schlechtesten, als er denkt, dass es ihm gut geht, er singt das lachend am Auto, aber eigentlich geht's Jeremy Maguire schon schlecht. Aber wir spielen mal lieber ein Junk von Paul McCartney, das ausgerechnet bei einer Kussszene im Film zu sehen ist. Ja, Jerry Maguire geht es um den Blick auf eine Sportlerbranche, die eigentlich immer ekliger wird. Tom Cruise verkörpert einen dieser Arschgeier im Anzug, die immer höher, schneller, weiter wollen. Er selber macht ja in den ersten Minuten des Films ein sehr niedliches Paper, in dem er fordert, es muss um weniger Geld gehen, um weniger Klienten und um mehr Zuwendung. Wichtig ist, was wir denken und nicht, was wir sagen. Und man müsste die Faust des Profits aufbiegen, also sehr idealistisch. Aber er weiß, so kann man nicht leben. Und er landet dann bei Cuba Gooding Jr. als einziger Spieler, der ihm die Treue hält, was er zu den legendären Sätzen führt, wie Show me the money auf Deutsch, ein bisschen unbedarft, für mich zum Schotter übersetzt. Aber natürlich auch voller legendärer Cameron Crowe Zitate steckt, you complete me oder you had me at hello.
Oh ja, you complete me. Dazu hat Cameron Crowe, der Regisseur, sich später noch geäußert. Ich glaube, es gibt in der Dokumentation 100 Jahre Kino sogar genau diesen Ausschnitt, der dann kommentiert wird. Hier handelt es sich auch um einen Liebesfilm, nämlich um die Liebe Cameron Crowe zu Tom Cruise, um die Liebe von Tom Cruise und Cuba Gooding Jr. Und das ist also ein Buddy-Movie im schönsten Sinne. Cuba Gooding wurde damit berühmt. Cruise war schon berühmt und es ist einer der schönsten Filme von Cameron Crowe. An Billy Wilder geschult, mit dem Crowe viele ausführliche Gespräche geführt hat, die in einem Band versammelt sind. Man merkt hier die Komödienexpertise des ehemaligen Rockjournalisten beim Rolling Stone, der bald darauf, 4 Jahre später, einen Film über den Rolling Stone gedreht hat.
Ja. Ich finde ja, das Selbstbewusstsein Crowe zeigt sich schon im Filmtitel an sich, Jerry Maguire. Also das ist ja noch nicht mal deskriptiv. Ne? Das ist einfach ein Namenstitel. Das heißt, er muss so überzeugt gewesen sein von der Ausdrucksstärke dieser Figur, Jerry Maguire, wie sie auch ist. Es ist eine von Tom Cruise besten Rollen in diesem Erfolgsjahr mit Mission Impossible zusammen auch noch, die er gespielt hat. Die Ziellosigkeit der Figur an sich, Die ist schon beeindruckend. Also sie geht ja zu René Zellweger vor allem deshalb zurück, weil er sich das Liebeserfolgsmodell seiner Frau treu zu bleiben und zu ihr zu stehen, hier bei Cuba Gooding Jr. abguckt, der am Ende auch als Footballspieler Erfolg hat und seiner Frau im Fernsehen sagt, wie sehr er sie liebt und wie er an Jerry geglaubt hat. Das heißt, er ist so ein bisschen hin und her gerissen. Er sagt ja auch, ja komm, lass uns heiraten zu René Zellweger, aber weiß gar nicht genau, was das bedeutet. Ich weiß ja, ob er das am Ende so ablegt. Das ist vielleicht ein bisschen komisch. Unabhängig davon, als sie ihre Liebe halt bekennt und sagt, you had me at hello, dieser Spruch hat sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag. So gut sind die Dialoge gewesen, Cameron Crowe's in diesem Film. Ich möchte dir mal kurz etwas vorlesen aus dem Film, oder zum Film, Arne, und du musst sagen, wer das gesagt hat. Das ist ein Eintrag zum Film über jemanden, der da mitspielt. Diese Person hat notiert in einem Blog, ganz am Ende stehe ich gemeinsam mit dem amerikanischen Footballstar Troy Aikman und habe exakt 2 Sätze zu sprechen oder auch 4 Worte. Glückwunsch, Jerry, tollen Job. Wenn man allerdings aus Versehen blinzelt, verpasst man mich. Das Plakat mit vielen Fotos von mir, vor dem Jerry ein längeres Telefonat führt, ist länger im Bild als ich später live. Aber immerhin, es wurde von meinem Management aus Frankfurt nach Hollywood geschickt. Kommt man nicht drauf, ne?
Aus Frankfurt.
Ja, also es geht Hollywood. Um Cameo.
Also ein deutscher Schauspieler.
Deutsche Person, ja.
Das weiß ich nicht.
Kommt man nicht drauf, ist eigentlich unmöglich. Ja, da steht tatsächlich auf der Homepage von Katharina Witt, der Eiskunstläuferin, die sich vielleicht Chancen ausgerechnet hat, in Hollywood einen Schauspielerin-Erfolg zu haben. Man würde sie ja, darüber sprechen wir 1998, in Ronan nochmal sehen, als Eiskunstläuferin kurz. Ja, das hat sie sich so vorgestellt, Kathi Witt, die Olympiasiegerin. Finde es aber irgendwie auch ganz nett, dass sie das halt auf ihrer Seite so schreibt, dass sie halt irgendwie ihre Rolle auch nicht überbetont. Hat nicht ganz funktioniert mit der Hollywood-Karriere. Ich will jetzt auch gar nicht nachtreten. Ich fand es eigentlich eher niedlich.
Also was anderes als ein Cameo-Auftritt war wohl nicht geplant, jedenfalls nicht von Cameron Crowe. Übrigens ist mir wieder eingefallen, was Cameron Crowe zu You Complete Me sagt, zu dieser Szene. Er hat nämlich Cruise gesagt, naja, das ist wohl ein bisschen kitschig, das kann man ganz schlecht spielen, denn vielleicht machen wir es besser nicht. Und dann sagte Cruise, nee, warte mal. Ich versuche es. Und dann ist es drin geblieben.
Ich finde ja, wie gesagt, den Soundtrack ja auch toll. Also Free Falling, auch Junk, ne, von McCartney, so ein wunderschönes Lied, was ja eigentlich zynisch Junk genannt wurde, weil es vielleicht zu lieblich ist für McCartney für die damalige Zeit. Ich glaube, das ist auf Ram. Ich weiß es gar nicht. Wird dafür die Kussszene.
Wahrscheinlich, denn Cameron Crowe hat ja die Expertise des Musikjournalisten. Hello, Walls. Hot things go
for you today. Don't you miss her?
The People vs. Larry Flint, die Geschichte des Hustler-Verlegers von Miloš Forman, großen Regisseur, der tschechischen Regisseur der 60er, 70er Jahre, der jetzt so spät in seiner Karriere noch recht gute satirische, tragikomische Filme gemacht hat, hier Woody Harrelson in der Rolle und ich glaube Courtney Love spielt eine Geliebte, die dann die sozusagen ihn in den Wahnsinn begleitet oder er begleitet sie in den Wahnsinn. Ein Mann, der später im Rollstuhl saß, ich meine nach einem Attentat, oder? Wurde angeschossen und ein guter, sagen wir solider Miloš Forman Film.
Als nächstes Mal, wie wurde Miloš Forman, er ist ja Tscheche oder Tschechoslowake, wie man damals gesagt hätte, wie wurde er selbst in den USA empfangen? Also er ist ja auch mal ein großer USA-Kritiker gewesen. Er hat das psychiatrische System kritisiert in der Ken-Kesey-Verfilmung, einer Flug über das Kuckucksnest, Man on the Moon, wie Komiker dort aufwachsen. Hier geht es ja auch darum, anzuprangern in Form von Larry Flint, dass die Amerikaner als Doppelmoral halt irgendwie hätten, dass sie auf der einen Seite halt Gewaltfilme, die in den 70er Jahren schon sehr groß wurden, irgendwie gutheißen, aber Porno halt irgendwie nicht. Er stellt auch die Frage, was ist obszöner, Sex oder Krieg? Welchen Bezug hat wohl Miloš Forman gehabt zu dieser Figur?
Ja, bei Miloš Forman geht es natürlich immer um Gewalt, um psychische, körperliche Gewalt. Insofern war er natürlich richtig in den USA. auch seine tschechischen Filme kreisten schon um diese Komplexe. Es geht auch immer um Libertinage, auch sexuelle Libertinage und Liberalität. Und hier geht es ja eigentlich um den Prozess gegen Larry Flint, der vehement bis zum Letzten die Freiheit verteidigt. Ja, gar nicht Pornografie, aber Nacktheit zeigen zu dürfen. Oder ich meine, im Hustler, der Hustler ging weiter als Playboy. Yes. Und diese Freiheit wollte er sich unbedingt nehmen. Er wird hier vielleicht etwas übertrieben zum Freiheitskämpfer, der auch immer im Rollstuhl nicht.
Larry Flint ist übrigens auch selber zu sehen, der echte Larry Flint in der Rolle als Richter, der sozusagen das Urteil fällen muss über sich selbst. Gut, mal abgesehen von den Schöffen, aber der sozusagen für Recht und Ordnung sorgt. Dann haben wir den auch abgehakt und sind am Ende unserer Folge angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben uns ja geeinigt, über fast alle 90er Filme fast zu versuchen, sie in einer Episode zu besprechen. Deshalb wird es heute wieder ein bisschen länger. Gut, dann bis zum nächsten Mal.